Ich habe hier einen ganz tollen neuen Podcast entdeckt, wa?
Schneidest du das jetzt eigentlich wieder alles mit?
E2N Insights, der Podcast.
Mittlerweile ist es sogar die Herausforderung, die wirklich Guten rauszufischen.
Finde ich richtig gut. Richtig gut. Was die da erzählen. Richtig gut.
E2N Insights, der Podcast.
Ich bin Sascha, 52 Jahre alt und ich bin ein klassischer Gastronom. Wir haben noch ein paar andere Eisen im Feuer. Also ich habe auch noch eine Tierpension, das ist aber eher so eine Freizeitgeschichte. Also einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb, aber zum Großteil lebe ich von der Gastronomie.
Ich bin Nina, bin auch Gastrokind, bin in einer Gastronomenfamilie groß geworden, bin jetzt mittlerweile aber bei E2N im Projektmanagement und kümmere mich um unsere Großkunden aus der Gastronomie.
Ja, und mit diesen beiden fantastischen Gästen steigen wir heute in die Folge E2N Insights, der Podcast, mit Nina und Sascha. Mein Name ist Raphael, ich bin der Moderator und Host von diesem Podcast, und bevor ich weiterrede, steigen wir einfach direkt in den Podcast ein. Kurz vorm Burnout. Sascha.
Ein toller Einstieg.
Ja, finde ich auch. Lohnt sich nicht, drum rumzureden. Ich sehe dich momentan überall, gefühlt, in der Bubble, wo ich mich bewege. Du machst unheimlich viel und ich würde einfach gerne mal wissen, du bist auf Social Media aktiv, du probierst ein Franchise aufzubauen oder baust es auf, probierst es nicht, sondern machst es und machst noch diverse andere Sachen und gehst große Projekte an. Wie geht's dir?
Das, wenn du das so sagst, dann bin ich ja total begeistert von mir selbst. Ich nehme das gar nicht so wahr. Das ergibt sich alles so aus der Situation heraus eigentlich, ne? Also das mit der Wahrnehmung, also in der Bubble, in der wir unterwegs sind, bin ich vielleicht schon ein bisschen aktiver, aber ich bin jetzt absolut kein Influencer, würde ich jetzt nicht sagen, ne? Das hat jetzt jemand anders auch schon mal über mich gesagt, aber ey, also ganz ehrlich, ich poste hier und da ein bisschen was, also das ist, das mache ich nebenher. Das ist jetzt kein, für mich ist kein großes Ding. Das sind meistens Sachen, die ich auch gerne mitteilen möchte. Und ich versuche dann auch immer irgendwie einen Mehrwert zu bieten und authentisch zu sein. Vielleicht ist es deswegen, wird es dann so ein bisschen mehr wahrgenommen dann, ne? Also, aber ja, was war nochmal die Frage? Wie es mir geht?
Ja.
Mir geht es hervorragend tatsächlich. Du hast jetzt gesagt, kurz vorm Burnout, also das nehme ich jetzt nicht so wahr.
Als Frage.
Als Frage, ja. Also ich bin ja eigentlich eine Generation, da gab es noch keinen Burnout. Das darf ich jetzt nicht so formulieren, aber tatsächlich ist es jetzt keine Geschichte in der Zeit, wo ich jung war, wo jemals irgendjemand drüber gesprochen hat, ne? Das ist auch eine Sache, da geht jeder mit Druck natürlich auch unterschiedlich um. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich unter Druck immer am besten funktioniere. Wenn ich nichts zu tun habe, dann mache ich auch nichts. Wenn ich Zeitdruck habe, dann werde ich richtig aktiv. Also das war schon in der Schule so und das ist heute auch noch so. Ich muss immer irgendwie ein bisschen am Anschlag sein, damit ich dann wirklich auch Gas gebe, ne? Ich finde es selber manchmal doof. Ich denke, warum warte ich eigentlich auch immer damit bis zum Letzten? Und dann funktioniert es aber auch gut. Und wenn ich merke, ich habe nichts groß zu tun und es wird mir langweilig, dann muss ich mir was suchen. Und so entsteht das dann im Endeffekt. Deswegen habe ich auch überhaupt nicht das Gefühl, dass ich in irgendeiner Form auf einen Burnout zusteuere. Da gibt's ja auch ein bisschen Tricks, wie man da sich helfen kann und gegensteuern kann.
Kenne ich zu gut. Also ich funktioniere auch nur mit Deadlines.
Ja.
Ich brauche eine Deadline und dann mache ich es trotzdem auch auf den letzten Drücker. Das funktioniert halt leider auch immer dann dadurch sehr gut. Deswegen macht man weiter damit. Aber wenn dann eigentlich mal Kapazität und Zeit wäre, sich mit Projekten zu befassen, wo sonst keine Zeit dafür ist, dann läuft man doch in die Richtungen, wo es dann auch wieder glitzert. Und das Projekt interessiert mich noch, ich gehe jetzt mal dahin. Also da kann man dann schon mal schnell in die Themen abrutschen, wo man eigentlich sich auf andere Sachen konzentrieren soll.
Und ich glaube, dass das halt auch das Ding ist mit diesem Burnout. Ich glaube, dass du vielleicht eher in das Thema reinrutschst, wenn du irgendwie was machst, was du eigentlich gar nicht machen willst, wofür du nicht brennst, ja, was dich vielleicht nicht interessierst, wo du hingedrängt wirst, dann kommen vielleicht solche Gefühle dann eher mal auf. Aber wenn du irgendwo eine Leidenschaft dahinter steckt, das ist ja im Unternehmertum geht das ja auch gar nicht anders. Es gibt ja keinen Unternehmer, der eine 39-Stunden-Woche hat, wenn er ein Unternehmen aufbaut. Da nimmst du die Zeit gar nicht wahr. Da bist du da und da willst du auch da sein. Wenn du natürlich jetzt als Angestellter irgendwo arbeitest und du hast jetzt vielleicht eine Unternehmensführung oder einen Chef, der dich unter Druck setzt, dann und du nicht wirklich verstehst, wofür du da eigentlich da bist und was du machst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es dann zu so einer Art Burnout führen kann, ne? Dann müsste man im Prinzip sagen, ja, dann raus da und was anderes machen. Wir haben ja die Möglichkeiten hier in unserem Land. Das kann ja leider nicht jeder sagen. Das kann nicht jeder entscheiden, was er machen möchte. Aber ich glaube, hier in unseren Breitengraden hat man da schon viel Möglichkeiten, auch dann vielleicht einfach mal eine Veränderung in sich selber und in seinem Umfeld dann vorzunehmen. Weil es ist tatsächlich so, dass ganz viele Leute jammern über ihren Job, sich aufregen und ärgern, und dann frage ich mich schon, ja, aber warum machst du den denn dann? Du musst doch gar nicht, du könntest doch was anderes machen.
Bequemlichkeit.
Ja, Bequemlichkeit, und dann kann man auch sagen, ja, dann kann es so schlimm auch nicht sein.
Aber das ist ein großes deutsches Ding vielleicht auch wieder, dass viel gejammert wird, was beim Arbeitgeber oder in anderen Situationen beim Essen gehen alles schlecht ist. Aber man nutzt dann ja trotzdem die bequeme Situation.
Ja, das ist aber allerdings eben auch, gerade was du jetzt sagst, es ist ein Thema, wo wir, also wo ich als Unternehmer auch massiv versuche, gegen anzugehen. Also wir challengen das dann schon. Wenn jemand unzufrieden ist im Team und Unmut äußert, leider tut er das oder sie dann ja meistens hinten herum, sage ich mal, ne? Und dann kriegst du es dann um zwei Ecken mit. Und wenn du dann eben sagst, okay, pass auf, lass uns doch mal zusammensetzen und drüber reden, was ist denn jetzt genau das Problem? Was stört dich denn? Was können wir denn ändern und was können wir denn machen? Dann kann man das rausfinden, dann kann man überlegen, oh ja, stimmt, das kann ich auf alle Fälle, muss ich daran arbeiten, oder das können wir ändern oder das können wir so anpassen. Würde das dann für dich in Ordnung sein? Ja, und dann kann man weitermachen. Leider ist es halt oft so, dass gar keine Lösung da sein sollte, sondern einfach nur, ja, wie soll ich das sagen? Also ich habe das Gefühl, dass manche einfach auch gerne jammern möchten und sich unzufrieden fühlen möchten. Ja. Und da sage ich,
Luft machen, rauslassen.
Ja, auch einfach was zu ärgern haben. Das merkst du ja eh, wir haben ja gerade drüber gesprochen, das merkst du ja im Internet zum Beispiel. Du hast ja viel mehr Leute, die sich über irgendwas ärgern, als über irgendwas freuen, wobei das eigentlich die viel schönere Sache ist. Ja, irgendwann positive Energien sind definitiv für dich als Person mehr wert als negative, ne? Wenn du ein gutes Mindset hast, dann geht's dir einfach besser. Also jammern, motzen, sich aufregen, beleidigen, das tut dir selber ja als Person auch überhaupt nicht gut.
Und das ist ja oft unter Mitarbeitenden so, dass die Unzufriedenen lauter sind als die Zufriedenen. Also ja. Es wird dann halt sehr laut dem Ärger oder der Unzufriedenheit Luft gemacht, und es sind dann vielleicht wenige oder einzelne Personen, ja. Aber die macht dann das vielleicht sehr laut, die Person.
Also die Dynamik kann gefährlich sein, und deswegen, also in meinem Unternehmen werde ich da immer gegen angehen, weil wenn ich jetzt als Unternehmer, ich versuche den Kanal offen zu halten und ich möchte gerne eine Lösung anbieten, wenn die nicht angenommen werden kann oder wenn ich wirklich keine Lösung habe dafür, für diese Thematik, dann muss man sagen, okay, pass auf, dann lass uns doch einfach jetzt getrennte Wege gehen. Ja, das ist gerade mir erst vor 3 Wochen passiert mit einer Mitarbeiterin, die eigentlich am Anfang haben wir uns super verstanden, dann kamen Thematiken auf, wo ich einfach dann nachher auch den Faden verloren habe und nicht genau wusste, was ihr Problem ist. Ich habe sehr viel Gespräche gesucht und irgendwann habe ich dann gesagt, pass auf, ich kann dir nicht helfen, mach was anderes, ja. Ja. Das ist dann hart, aber wir versuchen immer, also unser Team so aufzubauen und so zusammen zu mischen, dass das da auch eine Harmonie entsteht und dass man, wenn man zur Arbeit kommt, dass man sich in die Augen schauen kann, dass man sich auch mal austauschen kann, ein bisschen lachen miteinander kann, dass man sich mag, ja. Man muss nicht dickste Freunde sein, aber man muss sich mögen, und das gehört dazu. Und deswegen ist es immer ganz, es ist in der Gastronomie tatsächlich ganz krass. Das machen die, das wirst du vielleicht auch bestätigen, Nina, dass die meisten stellen tatsächlich so ein, dass sie sagen, oh, da ist jemand, der sich bewirbt, den nehme ich. Und dann gucken wir mal, was draus wird.
Ja.
Und das ist ganz, ganz gefährlich, weil du musst die Person ja nicht nur nach dem Job aussuchen, sondern auch nach der, sag ich mal, der Kompatibilität im Team und nach der Eignung im Zusammenspiel und so. Das ist halt sehr komplex, und wir drehen das einfach andersrum. Wir sagen, ja, klar, der oder die hat eine Ausbildung, aber reicht uns das? wir würden dann tatsächlich einen Vorzug einer Person geben, die vom Mindset oder einfach von der Ausstrahlung her positiver ist und wo wir sagen, ah, die Person passt ins Team, und würden dann die fachliche Kompetenz oder die Zeugnisse hinten anstellen. Das wäre uns wichtiger, weil alles andere kann man lernen. Und wenn man die richtigen Systeme und Strukturen hat, dann sowieso. Ich sage nicht, dass das bei jedem Unternehmen so geht. Also wenn du jetzt irgendwo in einem Gastrobetrieb arbeitest, wo erwartet wird, dass du am Tisch irgendwas flambierst oder Wein dekantierst und Sommelier.
Oder vielleicht auch die Lage. Also ich glaube, dass die Lage da auch mit reinspielt, weil wenn ich ganz, ganz weit auf dem Land bin oder oben auf dem Berg, wo ich nur mit eigenem Auto, Führerschein, dann bin ich ja auch ganz anders gebunden vielleicht. Und dann muss ich, wenn ich in die Situation komme, vielleicht einfach, dann geht es nicht darum, welcher Bewerber, welche Bewerberin passt besser, sondern die Person, die sich bewirbt, ich brauche jetzt jemanden und dann stelle ich ein und dann kann ich hoffen, dass es passt und am Ende nicht knallt. Also
viele Betriebe haben
ja gar nicht erst die Möglichkeit.
Deswegen haben wir ein Gasthaussterben auf dem Land, ja, weil genau aus dem Grunde, weil du findest keine Leute, die da arbeiten wollen, irgendwo auf dem Berg. Wenn du jemand findest, dann ist es wahrscheinlich nicht die Person, die du eigentlich einstellen würdest, wenn du eine Reihe von Bewerbern hättest, weil das muss ja auch ein Grund sein, warum die Person dann dort gerade einen Arbeitsplatz sucht. Da musst du also so Glück haben, dass du Leute hast, die einfach da in der Gegend wohnen und dann eben bei dir arbeiten wollen. Aber das ist halt schon, also auf dem Land, ich kriege das ja mit, bei uns auch in der Region, wir haben da auch selbst Stadtteile oder sagen wir mal Gemeinden um Freiburg herum, da wo die Gastro so gut wie weg ist, ja. Da gibt's Gegenden, wo wir 5, 6, 8 Gasthäuser hatten, da ist kein einziges mehr.
Das Gleiche passiert hier aber auch auf dem Land. Also unser Betrieb ist einer der wenigen, der noch existiert. Es gibt vielleicht noch einen Burgerladen, aber sonst, wenn ich fränkisch essen will, also das typische Essen hier in der Würzburger Gegend, dann kann ich in die Stadt, in klassische Touri-Lokale oder muss dann wirklich weit rausfahren, weil fast nichts mehr übrig ist. Ja. Und da der Personalmangel wirklich enorm ist, weil vielleicht viele Mitarbeitende typischerweise kein eigenes Auto haben, wenn sie in der Gastronomie haben, nicht rausfahren wollen, in der Stadt fahren wollen, was auch immer es für Gründe sein kann, dass da das Finden des, ob überhaupt Personal, noch mal schwerer ist und ich dann leider eben genau das Problem habe, nicht die Wahl, wer passt denn besser ins Team. Und das zieht ja dann wieder so einen Rattenschwanz hinter sich her, dass ich vielleicht jemanden einstelle, die Person passt nicht so gut, die sorgt für schlechte Stimmung und dann zieht sich das ja immer weiter.
Genau. Schrecklich.
Ja. Aber wenn man damit mal angefangen hat, dann ist es schwer, da wieder rauszukommen.
Ja, und das ist halt tatsächlich, also ich nehme das als Gast ja wahr, das ist meistens so, das ist tatsächlich ganz oft so in der Gastro. Und du, das ist so, wenn du in ein Restaurant reinläufst, wo alles stimmt, also wo das Team stimmt, das merkst du beim,
sofort als Gast.
Du merkst es beim Reinlaufen, du musst noch nicht mal mit irgendjemandem geredet haben, du spürst die Dynamik. Da ist ein Feng Shui im Raum. Du weißt, das ist ein guter Laden. Ja, und genauso läufst du in den Laden rein und weißt, also hier wird's mir wahrscheinlich nicht gefallen. Und du kannst es nicht mal festmachen. Du kannst nicht mal sagen, weil die Lampe zu hoch hängt oder so, sondern die Atmosphäre. Wir sind ja da sensibel, ohne zu wissen, dass wir es sind oder warum. Aber man spürt die Energie, ob sie positiv ist oder negativ ist, spürt man eben.
Und ob Kollegen sich auch miteinander verstehen. Also sei es jetzt in der Gastronomie oder wenn wir mit E2N auf dem Messestand sind, dann merkt ja jeder Interessent, jeder Kunde, jede Kundin, die vorbeiläuft, dass da ein Team steht, wo untereinander man sich versteht, teilweise sogar befreundet ist und dementsprechend eine ganz andere Stimmung und ein ganz anderer Vibe da ist. Und das Ganze merkt man ja auch in einem gastronomischen Team. Also ich glaube, jeder, der in der Gastro arbeitet oder auch dort gearbeitet hat, Großteil von E2N hat dort Freundschaften mitgenommen, weil zu den Uhrzeiten und Tageszeiten, zu denen man da arbeitet, dann verbringt man viel Zeit miteinander. Ich glaube auch teilweise mehr Zeit wie jetzt in einem Job wie hier bei E2N. Und dann können da ja Freundschaften auch entstehen, und die halten dann auch meistens sehr lange, weil man, wenn man heftige Schichten miteinander durchgestanden hat, dann schweißt das schon gut zusammen.
Ich fange euch mal kurz wieder ein, aber ich finde es. Jetzt kann ich, das muss ich wirklich raus. Also kollegiales Husten kann ich nicht drin lassen. Nee, vielleicht mache ich es doch. Nee, aber ich finde es ganz interessant, was jetzt passiert ist, weil eigentlich wollte ich wissen, ob du unter Burnout leidest, aber eigentlich habt ihr wunderbar geschrieben, dass die ganze Branche eine Art von Burnout erlebt. Und zwar wirklich, dass sie an manchen Stellen halt ausbrennt, weil sie nicht die Möglichkeiten hat. War nie so geplant, aber finde ich...
Findest du, wir sind abgeschweift?
Aber sinnvoll abgeschweift. Franchise, von der Idee zur Umsetzung. Sascha, du bist gerade dabei, ein Franchise-Unternehmen aufzubauen und wirklich auch probierst es ja in Deutschland zu... Wie nennt man das? Verbreiten? Klingt seltsam, klingt negativ, aber so ist es nicht gemeint. Genau. Und Nina hat ja mit ihrer Arbeit bei EZN, hat sie ja oft mit großen Kunden, mit vielen Filialen und Franchises zu tun. Mich würde mal interessieren, wie die Arbeit einmal von dieser Seite, also das heißt, man probiert das Franchise groß zu machen und dann auf der anderen Seite, Nina, man probiert sie dabei zu unterstützen von der digitalen Seite und vor allen Dingen auch, was das an Projektmanagement, an Arbeitsaufwand bedeutet, sowas aufzurollen?
Ich würde es mal aus Mitarbeitersicht tatsächlich erstmal sagen, ich habe in der Systemgastro gearbeitet, irgendwann dann auch als Betriebsleitung und muss sagen, der Unterschied zur klassischen Gastronomie und zur Systemgastronomie, was dann eben in dem Fall ein Franchise-Betrieb war, war die Möglichkeiten, die man als Mitarbeiterin hatte. Also für mich war ganz klar, was passiert jetzt. Es gab einen ganz klaren Einarbeitungsplan. Die Strukturen waren einfach so klar, dass die Einarbeitung weitaus einfacher war, als wenn jetzt bei unserem Betrieb auf dem Land jemand Neues kam und gesagt, jetzt guck mal und du machst mit mir zusammen eine Schicht. Sondern es gab ein ganz, ganz festes Konzept. Das heißt, man wusste immer, wenn jemand zum Probearbeiten da ist, wenn jemand Neues da ist, wie ich die Person einarbeite. Und ich hatte für mich als Mitarbeiterin, wusste ich ganz klar, was muss ich tun, um in vielleicht die nächste Tarifgruppe oder die nächste Gehaltsstufe zu kommen. Was muss ich tun, mit wem muss ich sprechen, damit ich vielleicht über Zuschläge, Urlaubstage oder irgendwas diskutieren kann, was in der klassischen Gastronomie vielleicht auch einfach nicht verbreitet ist, dass man überhaupt Mitarbeitergespräche führt, wenn es überhaupt welche gibt. Aber es war einfach so klar für mich als Mitarbeiterin strukturiert, wo ich hinkommen kann und welche Möglichkeiten ich habe, wo ich mich vielleicht hinarbeiten kann, eben als Betriebsleitung, dass es das schon mal weitaus einfacher und klarer gemacht hat, schon allein zu beginnen. Und das macht es natürlich auch in der Unterstützung aus E2N-Sicht, dass wenn ich weiß, dass wenn ein neuer Betrieb zu uns kommt oder vielleicht ein neuer Standort aufmacht, was sind die nächsten Schritte? Das ist ganz klar strukturiert, mit welchen Personen spreche ich jetzt als nächstes? Wie muss ein Restaurantmanager geschult werden, ein Schichtführer? Also es ist wirklich komplett klar durchstrukturiert, was es an der Stelle wirklich weitaus einfacher und schneller macht.
Tatsächlich finde ich, dass vieles, was du jetzt gesagt hast, nicht mal was mit Franchise zu tun hat, sondern mit guter Betriebsführung. Also es sollte eigentlich jeder Betrieb einen Onboarding-Prozess haben. Da muss kein Franchise-Betrieb sein. Ne? Da es ist wichtig, dass du weißt, wie du einen neuen Mitarbeiter begrüßt, was er lernen muss und dass es auch irgendwo dokumentiert ist. Das sollte jeder machen. Machen die wenigsten, wie du auch sagst. Franchise-Systeme haben da natürlich ein anderes Standing, weil die mit Systemen und Strukturen halt immer unterwegs sind. Aber es kann jeder Betrieb machen. Wir haben das ja auch im Prinzip so aufgebaut, ohne dass wir ein Franchise waren und sein wollten am Anfang. Das hat sich dann eben erst entwickelt. Aber also so ein Prozesse zu haben, also bei uns kannst du zum Beispiel, wir haben eine Mitarbeiter-App, so eine Intranet-App, da kannst du reinschreiben, Aperol Spritz, dann weißt du, wie viel Eiswürfel in das Glas kommen. Du weißt, welche Glühbirne in welche Lampe kommt, wie du die Kaffeemaschine reinigst und so weiter. Diese ganzen Dinge. Und das könnte und sollte jeder Betrieb eigentlich machen, ja, damit er sich das vereinfacht. Dahinter steckt ja eigentlich das, je mehr ich meinen Mitarbeitern mitgebe, umso stressfreier ist mein Leben. Wenn ich alles bei mir, wenn ich die ganze Information bei mir halte, dann drehe ich mich ja im Kreise, ne? Und ich muss versuchen, eben ein System zu entwickeln, wo die Menschen eigenverantwortlich arbeiten können. Und dann brauchen sie die Informationen, ne?
Und ich glaube auch, also natürlich ist es auch in anderen Betrieben möglich. Die Systemgastronomie ist dann nun mal einfach Vorreiter. Ja. Aber je besser ich diese Dinge vorbereite, auch so Kleinigkeiten, naja, wenn ich eine digitale Kasse habe, dann kann ich an der digitalen Kasse einstellen, dass wenn jemand ein Dessert bestellt, ich jetzt den Gast noch frage, möchtest du auch noch ein Espresso? Das weiß eine geschulte Servicekraft, weiß das, aber Quereinsteiger, Studenten, Studentinnen, Schüler, die bei mir arbeiten, die kann ich so viel leichter einarbeiten, weil ich mit digitalen Möglichkeiten zum Beispiel ihnen genau das beibringe, was ich sonst natürlich da noch mal weitaus mehr in der Ausbildung lerne, weil das, so kann ich mich dann bei dem ominösen Fachkräftemangel auch da noch mal unterstützen. Aber ich muss halt vor allem auf die digitalen Möglichkeiten eingehen, sie nutzen. Sonst wird der Generationskonflikt ja nur noch größer, weil jemand, der jetzt während der Uni oder von der Schule kommt und irgendwo arbeitet, ohne das digitales Kassensystem, ohne dass ich mich irgendwo digital einstempeln kann, einen digitalen Dienstplan habe, da wirft dir jemand 18-Jähriges zeigt den Funk und sagt, okay, dann gehe ich aber wohin, wo ich das zumindest irgendwie auf einen digitalen Weg habe, oder soll ich dir jetzt einen gelben Zettel hinhängen, wann ich arbeiten kann?
Ja, also ohne das sehe ich auch keine Zukunft für gar keinen Gastronomen ohne digitale Mittel. Also das, ich habe ja mir den Spaß mal gemacht und habe mal ausgerechnet, mit den ganzen Software-Modulen, die ich habe, wie viel Zeit ich oder mein Team damit spare. Und das sind hunderte von Stunden. Also das alleine ist ja schon ein Argument, weil hunderte Arbeitsstunden sind immer teurer als eine Software, die man sich irgendwo mietet. Ne? Also das ist ein No-Brainer im Endeffekt. Du kannst einen besseren Job machen und er ist viel günstiger. Also.
Und man muss da ja auch einfach einen Mittelweg finden. Also es heißt ja auch nicht, dass Digitalisierung bis ins kleinste Detail passt in jedem Betrieb. Es gibt Betriebe, da kann ich so runter digitalisieren, dass ich einen QR-Code auf den Tisch stelle und selber bestelle oder sonst was. Super. Aber es gibt Betriebe, da endet halt die Digitalisierung an der Tür bis zur Reservierung, weil ich dann im Betrieb halt in einer gehobenen Gastronomie bin, wo ich von einem Sommelier beraten werde, wo die Speisekarte vielleicht noch auf einer Tafel steht, weil es einfach zum Konzept passt. Also da muss ja jeder, der Betrieb eine Form von Digitalisierung für sich finden. Es ist nur wichtig, dass er da ist, weil dann, und das glaube ich, hat die Systemgastronomie einfach weitaus besser verstanden bisher. Es gibt dann halt natürlich Vorbildsbetriebe wie deiner, weil so kann ich es natürlich auch leichter kopieren, weil dann kann ich sagen, okay, du möchtest jetzt das, was ich mache, auch machen. Okay, dafür brauchst du die und die Systeme. Es gibt die Strukturen, die Rezepturen. Und dann ist es für jeden, der vielleicht so einen Laden aufmachen will, dort arbeiten will, dann sind die Strukturen ja einfach da. Ich muss sie halt für mich schaffen.
Ich denke, dass es auch wichtig ist für jeden Betrieb, egal ob er meint, dass das digitale Mittel für ihn die Lösung ist oder nicht, einfach sich auch mal einen Schritt zurücknimmt und aus der Box herausdenkt und überlegt, was könnte mir denn wie helfen? Also jetzt zu sagen, oh, wir haben jetzt einen Betrieb, da endet die Digitalisierung an der Tür, weil wir ein intensives Speisekonzept haben und wir haben ein Sommelier oder so weiter, haben aber jetzt zu wenig Personal und deswegen können wir jetzt zum Beispiel das Nebenzimmer nicht aufmachen. Dann könnte man doch tatsächlich auch überlegen zu sagen, okay, pass auf, wir haben jetzt vielleicht in diesem Bereich, wir nennen den dann anders, wir nennen ihn dann die kleine Stube oder was weiß ich. Das ist jetzt zum Beispiel ein Bereich für die Gäste, die wirklich zu uns kommen können, die wir aber nicht mehr bewerten können. Da könnt ihr überlegen, jetzt so eine Art QR-Code-System zum Beispiel einzuführen. Man kann das doch machen. Das tut ja nicht weh. Wenn es nicht funktioniert, dann lässt man es bleiben. Ja? Aber dass man eben versucht, eben auch den Flow zu optimieren und auch vielleicht Sachen zu machen, die man sonst vielleicht meint, nicht machen zu können oder einfach mal auszuprobieren, würde ich jetzt sagen, mein Weg wäre jetzt der.
Probiere euch mal an der Stelle wieder ein bisschen einzufangen, weil die Ursprungsfrage war ja zum Thema Franchise. Ich fand es aber ganz interessant, weil eine Sache für mich ist dabei klar rausgekommen, und zwar ist es eine Standardisierung von Prozessen, und dafür müssen gewisse Gegebenheiten da sein oder geschaffen werden. Und ihr schreit einfach Stopp, wenn ich da falsch liege. Und das ist ja anscheinend die Basis für ein Franchise-System, ist nämlich, damit ich das mehrfach aufbauen kann, müssen meine Prozesse klar strukturiert sein und auch die Gegebenheiten für alle anderen da sein, was dann natürlich Digitalisierung, Standardisierung einfach als Thema voraussetzt, damit ich das vervielfältigen kann.
Genau, und Franchise ist, läuft einfach so ab. Du hast eine Marke, du nennst die Marke jetzt zum Beispiel Blümchen, das wird dann unsere Marke sein. Und es gibt ein Blümchen in Freiburg. Jetzt gibt es auch ein Blümchen in Köln und in Hamburg und in Berlin. Jetzt möchte der Gast, der in Freiburg war, im Blümchen in Hamburg ein ähnliches oder identisches Erlebnis haben. Das heißt, die Speisen sollen so ähnlich aussehen oder gleich aussehen wie bei McDonald's, ja. Da, der Burger ist da auch nicht einmal so, und dann mach mal den Bun und das Brötchen. Das sind Standards. Also wenn du mit einer Marke arbeitest, die du multiplizieren willst, dann musst du das im Prinzip im Endeffekt, ich sag jetzt mal, gleichschalten. Und dafür brauchst du eben dann diese Prozesse. Und das ist dann nicht nur das Rezept, sondern das geht dann um die Einrichtung. Das geht dann das Aussehen der Servicekraft. Ja, das geht dann auch darum, wie ist die Ansprache, welche.
Wird in jedem Laden gleich begrüßt. Ja. Kriegt gleich die Karte erklärt. Einfach ein System hinter allen Prozessen.
Das ist das System. Und das ist der Hintergrund, was eben jetzt vielleicht auch mehr in den Vordergrund gerät jetzt oder gerade muss, ist, dass die Prozesse für alle anderen auch positiv sind, nicht nur für ein Franchise-System, weil ein Prozess bringt dich dazu, einfach einen besseren Job zu machen. Ein Prozess nimmt dir den Stress, ein Prozess hilft deinen Mitarbeitern, besser zu performen. Wenn jeder weiß, was und wie zu tun ist, dann ist es für jeden einfacher. Deswegen ist dieses System, im Ursprung Systemgastronomie war ja gleichgesetzt mit Fast Food Restaurantkette. Und das ist nicht das ist System. System ist mit System arbeiten. System ist positiv. System ist immer gut. Weil System ist, du kannst nicht mit Free Flow und mit Kreativität meinen, ein großes Unternehmen zu führen. Das funktioniert nicht, weil das ist heute gut und morgen ist es Katastrophe. Ja.
Aber genau wegen diesem Fastfood-Gedanken und um Gottes Willen, Fastfood hat seine Daseinsberechtigung und wir essen es auch alle gerne, hat die Systemgastronomie und auch, glaube ich, Franchise-Konzepte noch einen schlechten Ruf in manchen Ecken. Also einige haben verstanden, dass das nichts Negatives ist und nichts heißt, dass da dann kein Herz drin steckt, sondern dass das einfach nur heißt, dass man über Prozesse und Strukturen nachgedacht hat und über Standards und die, entweder nutze ich sie halt nur in einem Betrieb oder ich kann sie vielleicht auf 3 oder 4 Betriebe kopieren. Genau. Ob das jetzt mit Burger und Fastfood ist, mit Pizza oder eben mit Tapas, ist dann letztendlich, würde ich sagen, egal, welche und Rezepte es sind.
Es muss auch nicht jeder verstehen, das System dahinter. Wichtig ist, dass der Gast, der im Restaurant sitzt, dass der ein tolles Erlebnis hat. Wie das nachher zustande kommt, ist ja nicht relevant. Wenn er ein tolles Erlebnis hat, toll gegessen hat, toll getrunken hat, dann ist es, ob das jetzt Systemgastronomie ist oder irgendwas anderes, ist für den Gast ja total egal. Ja. Und wir haben ja ein Video, so ein YouTube-Video, wo wir wirklich im Detail unseren Betrieb vorgestellt haben. Das hat jetzt auf YouTube 80 oder 90.000 Views schon. Und da habe ich wirklich auch meinen Kochprozess und so erklärt. Und das haben ganz viele nicht verstanden. Die haben gesagt, was ist das? Das kann doch nicht sein. Das ist doch keine Gastro mehr. Und die es verstanden haben, die finden es genial. Und die anderen wissen halt nicht, wovon sie reden, ja, in meiner Welt. Weil wir in unserem Restaurant, wir haben ein ganz anderes Modell, also sehr systematisiert. Aber wir sind in Freiburg seit Jahren das bestbewertete Restaurant. Also kann ja keiner sagen, das ist Quatsch, das funktioniert nicht. Die Gäste bewerten uns doch. Die Gäste sind die Richter. Die Gäste sagen, das ist gut oder nicht gut. Die kommen zu uns und bewerten das Essen. Also die sind doch wichtig. Wenn die sagen, nee, das ist Kacke, das funktioniert nicht, dann muss ich was ändern. Aber nicht, weil irgendeiner das System nicht versteht und sagt, so macht man das nicht, das haben wir früher alles anders gelernt.
Lieber Sascha, liebe Nina, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich fand, das war ein sehr interessanter Podcast und danke für die Bereicherung.
Sehr gern, hat mir auch sehr Spaß gemacht und danke, Nina. Und eigentlich gibt's noch viel, über das wir reden können, vielleicht treffen wir uns ja nochmal.
Genau, vielen Dank. Ich glaube, wir setzen einfach einen zweiten Termin an und dann hören wir uns wieder.
Würde mich freuen.
Das würde mich natürlich auch sehr freuen. Falls du jetzt überlegst, Mensch, wie kann ich denn mehr über Sascha oder Nina erfahren oder über die Unternehmen, dann schau einfach in die Shownotes, da haben wir selbstverständlich alles Nötige verlinkt und du kannst dich weiter schlau machen. Ansonsten findest du dort auch die Links zum hervorragenden und unglaublichen Social Media von E2N. Und wenn du Kritik hast oder Vorschläge, wer der nächste Gast sein soll oder vielleicht sogar selber Gast werden möchtest, dann schreib uns doch unter marketing@i2n.de. Bis dahin und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Das ist voll gut. Das werde ich jetzt implementieren, wenn mich nochmal einer fragt.
Ich denke, wir reden da einfach ein bisschen.
And so on.
Ich trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir. Hm?
Insights! Gott, Herr, nochmal.
Bitte? E2N Insights, der Podcast.